RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. Bundeskanzler Merz hat US-Präsident Trump eine enge Zusammenarbeit angeboten. Der Besuch von Merz im Weißen Haus soll offenbar eine gute Arbeitsbeziehung herstellen und Konflikte aussparen. Aus Washington, Samuel Jakisch.
Donald Trump lobte die deutsche Regierung für die geplante Erhöhung ihrer Rüstungsausgaben, verteilte Komplimente, gratulierte Merz zur gewonnenen Wahl. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU, die Zukunft der NATO oder die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz in Deutschland kamen in Anwesenheit der Medienvertreter nicht zur Sprache. Stattdessen betonten der Bundeskanzler und sein Gastgeber gemeinsame Positionen, wie etwa die Forderung nach einem Ende des Krieges in der Ukraine.
In Brandenburg hat es in diesem Jahr schon 125 Waldbrände gegeben. Laut Umweltministerium sind dabei zwischen März und Mai mehr als 27 Hektar Wald zerstört worden. Der Frühling 2025 sei in Brandenburg so trocken gewesen wie seit Jahrzehnten nicht mehr, so das Ministerium weiter. Zwischen März und Mai sei nur die Hälfte der durchschnittlichen Regenmenge gefallen. Der Landesbetrieb Forst rechnet damit, dass die Waldbrandgefahr nach Pfingsten wieder ansteigt. Nach dem Abriss der maroden Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide wird die gesperrte Kreuzung ab morgen schrittweise für den Verkehr wieder freigegeben. Das hat die Verkehrsverwaltung mitgeteilt. Sabine Müller, RBB 24, Landespolitik.
Ab etwa 14 Uhr am Freitag ist die Verbindung zwischen Treskow-Allee und Edisonstraße jeweils einspurig für Autos offen. Ab Samstagmittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Die Baustelle soll spätestens bis Ende Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, ist noch offen. Erste Pläne zur Zukunft der Kreuzung werden im Herbst erwartet.
Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg für diese neue Regel ausgesprochen. Das Europaparlament kann aber noch Änderungen daran vornehmen. Bislang haben Passagiere Anspruch auf Entschädigung, wenn ihr Flug mehr als 3 Stunden zu spät ist. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin die Tabellenspitze erfolgreich zurückerobert. Sie bezwangen den VfL Gummersbach zu Hause souverän mit 45-35. Im zweiten Halbfinale der Fußball Nations League spielen gerade Spanien und Frankreich gegeneinander. Im Stuttgarter Stadion steht es zur Halbzeit 2-0. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nachts ist es meist trocken. Gegen morgen kann es im Westen örtlich Regen geben bei Tiefstwerten von 15 bis 12 Grad. Morgen ist es bedeckt mit leichtem Regen. Später gibt's neben Schauern gelegentlich Auflockerungen bei 21 bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Mikrofon wechseln, entschuldigen Sie bitte. Wir haben 10 Meldungen für Sie. Die A2 Oberhausen Richtung Dortmund ist zwischen Gelsenkirchen, Ruhr und Herten nach einem Unfall bis 1 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U55. Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Hamminkeln und Rees wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Ransbach-Baumbach und Montabaur 5 Kilometer Stau an einer Baustelle. A3 Passau Richtung Linz zwischen Pocking und Suben 4 Kilometer Stau. A4 Erfurt Richtung Chemnitz zwischen Jena Zentrum und Hermsdorfer Kreuz 3 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten ist die rechte Spur gesperrt. Die A8 München-Salzburg ist zwischen Rosenheim und Rohrdorf wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr früh gesperrt. A9 München Richtung Nürnberg zwischen Langenbruck und Manching 4 Kilometer Stau. A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Kreuz Wünneberg-Haaren und Marsberg 5 Kilometer Stau. Dort ist wegen Bauarbeiten nur ein Fahrstreifen frei. A81 Stuttgart Heilbronn, der Engelberg-Tunnel ist in beiden Richtungen gesperrt. Und nach Berlin die A113 Neukölln Richtung Schönefeld ist zwischen Adlershof und Schönefeld Nord wegen Reparaturarbeiten bis 5 Uhr früh gesperrt. Fahren Sie vorsichtig.
Die ARD Infonacht.
Guten Abend, sagt Peter Jagler aus dem NDR-Infostudio in Hamburg-Lockstedt. Heute, am Tag, an dem Sie ein bisschen hinter die Kulissen schauen können, der ARD-Nachrichtentag, der ist heute auch bei uns in der Infonacht immer wieder Thema. Aber zuerst schauen wir auf das Thema des Tages. Den Besuch des wichtigsten deutschen Politikers beim wohl wichtigsten Politiker der Welt. Bundeskanzler Friedrich Merz zu Gast im Oval Office bei seinem Amtskollegen Donald Trump. Samuel Jakisch.
Eine gute Arbeitsbeziehung zu etablieren in freundlicher Atmosphäre ohne offene Konflikte vor der versammelten Presse im Weißen Haus. Das Hauptziel ihrer diplomatischen Annäherung an die Regierung Trump hat die deutsche Delegation um Friedrich Merz erreichen können, zumindest im öffentlichen Teil ihres Staatsbesuches im Oval Office. Donald Trump lobte die deutsche Regierung für die geplante Erhöhung ihrer Rüstungsausgaben, verteilte Komplimente, gratulierte Merz zur gewonnenen Wahl und bedankte sich für das Gastgeschenk des Bundeskanzlers, die golden gerahmte Geburtsurkunde von Trumps Großvater Friedrich, der in Kallstadt, Rheinland-Pfalz, zur Welt kam. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU, die Zukunft der NATO oder die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz in Deutschland kamen in Anwesenheit der Medienvertreter nicht zur Sprache. Stattdessen betonten der Bundeskanzler und sein Gastgeber gemeinsame Positionen, wie etwa die Forderung nach einem Ende des Krieges in der Ukraine. Konkrete Zusagen über eine anhaltende Unterstützung der USA oder neue Sanktionen gegen Russland gab Donald Trump jedoch nicht. Darüber hinaus dominierten innenpolitische Fragen an den US-Präsidenten die Pressebegegnung im Oval Office, bei der auf US-Seite auch Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio anwesend waren. Friedrich Merz wurde von politischen Beamten und Beratern aus dem Kanzleramt begleitet.
Soweit also Samuel Jakisch und wir wollen das jetzt vertiefen live mit unserem ARD-Korrespondenten Sebastian Hesse in Washington. Sebastian, bei euch ist es jetzt kurz nach 16 Uhr, also noch mitten am Tag. Was macht Merz jetzt gerade? Ist er schon auf dem Weg zurück?
Nein, er hat noch diverse Interviewtermine, auch bei CNN und auch bei Fox News, also dem sehr Trump-nahen Fernsehsender. Dort wird er auf Englisch Rede und Antwort stehen. Also auch das ist Teil seines sozusagen Vorstellbesuches hier in Washington.
Ja, und wir haben es gerade eben schon gehört, das Treffen ist ohne wirkliche Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Wie wichtig war dieses Treffen für Merz?
Ja, ebenso wichtig wie für Trump, würde ich sagen, weil beide sich zum ersten Mal gemeinsam eben präsentieren konnten und beide so eine Art Anliegen hatten. Merz wollte als jemand wahrgenommen werden, der durchaus mit einer eigenen Meinung, einer eigenen Verhandlungsposition auftritt und der dem US-Präsidenten auch Dinge klar machen kann. An mehreren Stellen hat er versucht, das zu tun. Also die Bedeutung der EU beispielsweise nicht als eine Gründung, um Amerika zu schaden, wie Trump es ja immer gerne mal darstellt, sondern als Friedensprojekt, 80 Jahre Frieden in Europa durch die EU, hat Merz gesagt. Ebenso hat er noch einmal betont, dass der 6. Juni, der morgige Tag, der D-Day, also keineswegs eine Niederlage für Deutschland war, sondern eine Befreiung vom Faschismus dank der Amerikaner. Also so kleine Belehrungen waren da zu hören und Trump hat sich gar nicht zur Wehr gesetzt. Das ist schon mal ein ziemlicher Erfolg. Umgekehrt hat Trump aber natürlich auch zeigen können, wer Kellner und wer Koch ist. Alleine die Dominanz innenpolitischer Themen bei der Befragung durch amerikanische Medien im Beisein von Merz, der nichts dazu beizutragen hatte, hat ja schon gezeigt, wie die Gewichtung hierzulande ungefähr aussieht.
Und auch der Redeanteil war ja sehr klar, 90% ungefähr bei Trump, 10% bei Merz. Aber Merz hat ja auch schon am Anfang gesagt, er erwarte eigentlich gar nicht so viel von diesem ersten Treffen. Trotzdem, sagst du, war das relativ erfolgreich. Was kann er auf seiner Habenseite verbuchen? Was lief für ihn besonders gut?
Dass es nicht schlecht gelaufen ist. Also man hat ja viel befürchtet, dass es Zelensky-artig zu einer Eskalation kommen könnte. Man hatte befürchtet, dass Trump seine Tiraden gegen Deutschland wiederholen könnte. Da war ja sehr viel zu hören in letzter Zeit. Keine Meinungsfreiheit mehr in Deutschland. Dann diese merkwürdige Kokettiererei mit der AfD durch Leute aus Trumps Umfeld und dann auch Behauptungen wie, dass Deutschland 5 Kohlekraftwerke pro Monat ans Netz bringen würde und unehrlich sei bei der Energiewende und. Also Dinge in dieser Preisklasse waren da gar nicht zu hören. Und in diesen Tagen muss man das schon als Erfolg verbuchen. Er hat Merz an einer Stelle als difficult bezeichnet. Und das war, glaube ich, als Kompliment gemeint, weil Merz eben kein Schmeichler, kein Speichellecker im engeren Sinne war und ist. Trump mag zwar Schmeicheleien, aber wenn es dann zu unterwürfig wird, dann ist es auch nicht recht. Dann verliert er auch sehr schnell den Respekt vor seinem Gegenüber.
Und den hat er nicht verloren. Im Gegenteil, Merz hat ja auch ein Gastgeschenk sogar mitgebracht. Die Geburtsurkunde des Großvaters von Trump, der ja aus Deutschland stammt, ins Englische übersetzt sogar. Und hatte auch am Anfang ja warme Worte, bedankte sich bei Trump-Medien öffentlich in bestem Englisch. Also man kann wahrscheinlich wirklich sagen, Merz hat hier alles richtig gemacht und sich perfekt vorbereitet.
Ja, finde ich schon. Er hat natürlich auch, sind ihm ja Ehren zuteil geworden. Er durfte übernachten im Blair-Haus. Das ist das offizielle Gästehaus des US-Präsidenten. Nicht jeder Staatsgast wird dort untergebracht. Also das war schon eine Geste vorab. Dann wird diese Geburtsurkunde jetzt im Weißen Haus aufgehängt. Also ein Staatsgeschenk mit praktischem Nutzen, wenn man so möchte. Mhm. Und es gab viel Lob für sein gutes Englisch. Merz hat sich da auch wacker geschlagen. Also ja, ich würde sagen, unterm Strich, wenn man es bewerten wollte, es war ja auch nur eine Stippvisite, dann war das schon ein Erfolg.
Trump hat sich ja auch schon mit dem französischen Präsidenten Macron getroffen zum Beispiel. Giorgia Meloni war auch schon da, die italienische Ministerpräsidentin. Was glaubst du, wenn Trump jetzt mal Einschätzungen oder Hilfe aus Europa braucht, wie wahrscheinlich ist es, dass er dann die 0049, also die deutsche Nummer, wählt?
Heute wahrscheinlicher als denn je, würde ich sagen. Ja, es gibt dieses Kokettieren mit Rechtspopulisten in Europa, mit Viktor Orban in Ungarn, mit Meloni in Italien. Aber ich glaube, so allmählich gibt es auch ein Bewusstsein dafür auf Seiten von Trump, dass es da eine neue Achse in Europa geben könnte, nämlich Keir Starmer in Großbritannien, trotz des Brexits, Emmanuel Macron in Frankreich und eben jetzt Friedrich Merz in Deutschland. Und dass dieses Dreiergespann als Kern von Europa ein ernstzunehmender Gesprächspartner ist, eine Alternative auch zu den Rechtspopulisten. Das ist etwas, was möglicherweise im Bewusstsein von Trump durch diese Antrittsvisite von Merz gestiegen ist.
Über das Zusammentreffen von Trump und Merz waren das Einschätzungen unseres ARD-Korrespondenten Sebastian Hesse. Vielen Dank. Train as you fight. Trainiere so, als sei es ein richtiger Kampf. Das ist das Motto für rund 9000 Soldatinnen und Soldaten aus 17 NATO-Staaten, die ab Mitte Juni im Rahmen des Marinemanövers Baltic Operations in, auf und über der Ostsee trainieren. Heute sind die Kriegsschiffe aus Warnemünde ausgelaufen, also Rostock-Warnemünde. Erstmals ist Rostock der Ausgangspunkt für dieses große Marinemanöver der NATO, das es so seit 1971 gibt. Jürgen Jakob Gericke.
Schon am frühen Morgen stehen die ersten Schaulustigen auf beiden Seiten des Rostocker Seekanals. Hier müssen alle Schiffe durch, die auf die Ostsee wollen. Einheimische, Urlauberinnen und Urlauber und einige, die aus Orten in der Umgebung extra angereist sind. Viele zielen mit Handys in Richtung Fahrrinne, andere mit Kameras und auch Ferngläsern.
Ja, einfach mal Schiffe gucken, Armeeschiffe.
Wenn es jetzt diese großen sind, wo dann auch so Hubschrauber noch mit drauf ist, so, das ist schon cool, aber auch die kleinen sind irgendwie toll, wie sie bewaffnet sind.
Und man sieht es ja nicht so häufig. Also klar, die Korvetten liegen ja häufig, aber so verschiedenste Schiffe mal anzugucken, ist ja doch ganz spannend.
Die ersten Schiffe verlassen am Morgen nach und nach den Hafen in Richtung Ostsee. Minenjagdboote aus Finnland, Frankreich und Estland, eine polnische Korvette und eines der größeren Schiffe, eine belgische Fregatte. Einige der Schaulustigen zeigen sich auch besorgt bei diesen Anblicken.
Ach, es ist schon ein bisschen bedrohlich, wenn man bisschen in die Tiefe geht. Das muss ich schon sagen.
Krieg will ja niemand, nicht? Das sieht schon ein bisschen nach Krieg aus.
An dem NATO-Großmanöver Baltic Operations auf der Ostsee, kurz Bolt Ops, sollen insgesamt etwa 50 Kriegsschiffe und Boote mitmachen, hat das Marinekommando Rostock angekündigt, sowie 25 Luftfahrzeuge. Rund 9000 Soldatinnen und Soldaten aus 17 Ländern seien dabei, sagt Marcel Nguyen Phan, der Pressesprecher der deutschen Marine.
Wir trainieren alle Arten der Seekriegsführung, egal ob es U-Boot-Jagd ist, Luftverteidigung, Minenräumen, nach dem Motto Train as you fight.
Das Manöver Bolt Ops soll laut Marine die Zusammenarbeit innerhalb der NATO stärken und gleichzeitig als robuste Abschreckung dienen. Russland wird dabei nicht offiziell erwähnt, aber Moskau hat die Übung bereits als Provokation bezeichnet und führt derzeit selbst ein Marinemanöver in der Ostsee durch. Auch in Rostock gibt es Kritik an der NATO-Großübung. Zum Auslaufen der Kriegsschiffe hat die Linke Mecklenburg-Vorpommern eine Kundgebung organisiert. Und auch das Bündnis Sarah Wagenknecht ist vor Ort. Die Gruppe lässt weiße Tauben aus einem Käfig in den Himmel flattern. In dem Moment, als das Führungsschiff des Bold-Ops-Manövers den Rostocker Seekanal passiert, die rund 190 Meter lange USS Mount Whitney der United States Navy. Mehr als zwei Wochen lang wollen die Bold-Ops-Teilnehmenden weit draußen auf der Ostsee üben. Davon wird die Öffentlichkeit nichts mehr mitbekommen.
Und die Zeit, es ist jetzt gleich 22.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Füchse Berlin haben die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga erfolgreich zurückerobert und dürfen weiterhin vom ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte träumen. Im letzten Heimspiel der Saison bezwangen die Füchse den VfL Gummersbach souverän mit 45-35. Aus Berlin berichtet Jens-Christian Gussmann.
Der Countdown läuft, ein Sieg noch und die große Meisterparty der Füchse Berlin kann starten. Im letzten Heimspiel siegten sie gegen den VfL Gummersbach 45-35 und lösten Titelverteidiger Magdeburg an der Tabellenspitze wieder ab. Gegen den Tabellensiebten nahm die Begegnung einen typischen Verlauf. Eine Viertelstunde lang checkten die Berliner ihren Gegner ab. 9-8 hieß es nach 15 Minuten und dann der abrupte Tritt aufs Gas, aber da die Beschleunigung, wie sie sonst kein anderes Team der Liga hinbekommt. Eben denkst du noch, du kannst mithalten, die sind ja gar nicht so gut. Und dann legten die Füchse los und du liegst deutlich hinten. -7 zur Halbzeit für Gummersbach. Angeführt von ihren beiden dänischen Olympiasiegern Matthias Gitzel und Lasse Andersson überrollten die Füchse den VfL in dieser Spielphase. Im zweiten Abschnitt dasselbe Spiel. Anfangs halten die Gäste mit, Zwischenspurt Berlin. Am Ende ein Kantersieg, 45-35.
Zum Tennis. Frauen-Halbfinaltag bei den French Open in Paris. Sabalenka stößt Świątek vom Thron und das französische Tennismärchen von Louise Boisson endet im Eiltempo. Aus Paris, Guido Ringel.
Auch das schönste Märchen hat irgendwann ein Ende und jetzt ist das von Louise Boisson vorbei. Als Sensation und Nummer 361 der Welt im Halbfinale. Aber da war dann Schluss. Gegnerin Coco Gauff als Nummer 2 der Rangliste war einfach zu stark. Die hat sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen, auch von den 15.000 französischen Fans nicht, die alles versuchten, um ihre Landsfrau nach vorne zu schreien. Aber das druckvolle, sichere Spiel von Gauff war eine Klasse für sich. Sie steht hier wie schon vor drei Jahren im Finale im Stade Roland Garros. Louise Boisson kann sich mit der Geschichte trösten, die sie geschrieben hat, mit dem Sprung um 300 Plätze nach vorne in der Weltrangliste und rund 700.000 Euro Prämie. Gegnerin von Coco Gauff im Finale ist die Weltranglistenerste Arina Sabalenka. In einem langen Match konnte sie sich durchsetzen gegen die Titelverteidigerin hier, gegen Iga Świątek.
Kehrtwende im Fall Nick Woltemade. Der Shootingstar des VfB Stuttgart bleibt doch noch bei der A-Nationalmannschaft und wird erst nach dem Spiel um Platz 3 in der Nations League am Sonntag zur U21-Auswahl stoßen. Das gab der DFB bekannt. Nach der Niederlage im Halbfinale gegen Portugal in München hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann noch erklärt, dass Woltemade einer Absprache zufolge nach seinem Debüt zur U21 reisen werde. Nach weiteren Gesprächen entschied er heute, dass Woltemade nun doch in Herzogenaurach bleibt. Das DFB-Team trifft am Sonntag im Spiel um Platz 3 in Stuttgart auf Spanien oder Frankreich. Dieses zweite Halbfinale läuft aktuell. Und soweit der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Ausgerechnet bei den Schulen will die Brandenburger Landesregierung im Haushalt kürzen. Dabei hatte sie die doch zur Priorität erklärt. Besonders empören Eltern und Lehrkräfte die Pläne für den Förderunterricht. Noch ist der Landeshaushalt nicht beschlossen, deshalb sind die Pläne heute nochmal im Bildungsausschuss auf den Tisch gekommen. RBB-Landespolitikreporterin Amelie Ernst berichtet.
Die Stundentafel und der reguläre Unterricht hätten oberste Priorität. Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg versucht so der Kritik an den Kürzungsplänen entgegenzutreten. Denn damit dieser reguläre Unterricht gewährleistet werden könne, müssten Lehrkräfte eine Stunde pro Woche mehr vor der Klasse stehen. Und mit Blick auf den Unterrichtsausfall stehe Brandenburg immer noch vergleichsweise gut da.
Es werden ungefähr 13,5 Millionen Unterrichtsstunden in Brandenburg im Schuljahr erteilt. Davon sind ersatzlos ausgefallen 151.000. Das sind 2,23%.
Unterstützung bekommt der Minister von Katja Poschmann, ebenfalls SPD.
2,23%. Ich habe mir Sachsen angeguckt, da haben wir 5,2%. Oder NRW hatte 4,5%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also insofern finde ich, sollte man das schon auch mal sich ins Gewicht legen und überlegen, wie man das einordnen soll.
Doch auch wenn der Unterrichtsausfall in anderen Bundesländern drastischer sei, es könne nicht sein, dass die Landesregierung ernsthaft plane, 345 Stellen für Lehrkräfte zu streichen, sagt CDU-Bildungsexpertin Christi Augustin.
Ist das der richtige Weg, die Lehrerstellen zu kürzen, wenn wir sehen, dass der Unterricht ausfällt und zu sagen, es war schon immer so und wir haben aber dieses und jenes in anderen Bereichen gemacht? Und da sage ich nein. Und meine Sorge ist, wenn ich sehe, dass wir 345 Planstellen bei den Lehrkräften weniger haben, gemessen an den Schülerzahlen bräuchten wir aber eigentlich 800 Vollzeiteinheiten mindestens, dann schafft ja selbst die Lehrerwochenstunde mehr, das nicht auszugleichen.
Die zusätzliche Lehrerwochenstunde muss zurückgenommen werden, fordert auch AfD-Politiker Dennis Holoch. Außerdem liege der Unterrichtsausfall in bestimmten Brandenburger Regionen deutlich über 2%.
Ich würde wirklich auch nochmal an die Koalitionsfraktion appellieren. Sie sind ja Teil des Haushaltsgesetzgebers. Sie haben die Möglichkeit, diese Zusatzstunde noch einmal zu korrigieren und damit, glaube ich, auch den Protesten den Wind aus den Segeln zu nehmen, vor allem den berechtigten Protesten.
Bei möglichen Kürzungen für Unterstützungslehrkräfte gibt die Landesregierung zumindest teilweise Entwarnung. Dort seien wegen eines Eingabefehlers falsche Zahlen an die Schulen weitergegeben worden. Diese würden nun korrigiert. Schulen, die viele Kinder mit Förderbedarf betreuten, könnten auch weiterhin zusätzliche Lehrkräfte einstellen. Falk Peschel vom BSW wehrt sich gegen den Vorwurf, dass für die Koalition die Bildung keine Priorität habe.
Man muss ja fairerweise sagen, dass der Haushalt des MBJS um 12% wächst im Verhältnis zum Jahr 2024. Dass das nicht reicht, was die Lehrerstellen betrifft, natürlich kann man sich da mehr wünschen, um auch noch das zu kompensieren, was wir in Anbetracht der aktuellen Haushaltslage eben momentan nicht kompensieren können.
In 2 Wochen sollen die Haushaltsberatungen abgeschlossen sein. Bis dahin könnten Landesregierung und Landtag auch bei der Finanzierung der Schulen noch nachsteuern.
Aus dem Bildungsausschuss des Brandenburger Landtags informierte Amelie Ernst. Und wir bleiben noch bei Schulen, kommen zu einer Berliner Schule, an der ein homosexueller Lehrer Diskriminierung beklagt hatte. Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat einige der Mobbing-Vorwürfe des Lehrers gegen die Karl-Bolle-Grundschule zurückgewiesen. RBB24-Reporter Sebastian Schöbel berichtet, in dem Fall seien wohl deutliche Diskrepanzen aufgefallen.
Demnach seien die Vorwürfe, die der Lehrer in den Medien geäußert hat, andere als die, die er Schulleitung, Schulaufsicht und Bildungsverwaltung gegenüber gemeldet habe. Günther-Wünsch rief die Abgeordneten auf, Akteneinsicht zu nehmen, um sich selbst ein Bild zu machen. Die öffentliche Debatte habe die Bolle-Grundschule nämlich zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt.
Wozu Kenntnis des gesamten Sachverhaltes meines Erachtens jedenfalls keinen Anlass bietet, sind Verallgemeinerungen und Diffamierungen der Schulgemeinschaft, die im Ergebnis zu einer öffentlichen Stigmatisierung der gesamten Karl-Bolle-Grundschule geführt haben.
Der Lehrer hatte gegenüber der Süddeutschen Zeitung erzählt, er sei von Schülern aus muslimischen Familien monatelang homophob beschimpft, beleidigt und gemobbt worden, ohne dass ihm geholfen worden sei. Günther-Wünsch wiederum erklärte nun, die Beschwerden des Mannes seien von den entsprechenden Stellen stets geprüft und auch beantwortet worden. Man könne darüber sprechen, so die Senatoren, ob die verschiedenen Anlaufstellen für solche Fälle besser aufeinander abgestimmt werden müssen. Die Schulleitung nahm Günther-Wünsch explizit in Schutz. Die öffentlich scharf kritisierte Direktorin habe seit 2021 die Bolle-Grundschule stabilisiert und zahlreiche Verbesserungen eingeführt. Unter anderem gäbe es einen Beauftragten für spezifische Konflikte mit muslimischem Religionshintergrund.
RBB-Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel. Bahnfahrgäste in Berlin und Brandenburg brauchen in den kommenden Wochen starke Nerven. Besonders wenn das Stichwort fällt, das viele Pendler am meisten fürchten, Schienenersatzverkehr mit Bussen. Über diverse Streckensperrungen hat RBB24-Reporter Felix Leitmeier informiert. Welche Sperrungen sind denn am gravierendsten?
Unter anderem fällt die RE1 aus. Das wird täglich
Zehntausende Pendler betreffen. Sie ist nämlich eine der wichtigsten Regionalstrecken überhaupt, verbindet Magdeburg, Brandenburg, Potsdam, Berlin, Frankfurt-Oder und Cottbus.
Wann geht das los?
Ja, die RE1-Strecke ist in Etappen betroffen. Ab diesem Freitagabend um 7:45 ist der Abschnitt zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam dicht. Nachts fällt der Zug dann sogar bis zur Berliner Friedrichstraße aus und das bleibt so bis zum 23. Juni. Dann geht's direkt weiter. Am gleichen Tag ist dann der Abschnitt Großkreuz bis Brandenburg Hauptbahnhof betroffen. Zwischen Potsdam und Großkreuz fährt dann nur noch stündlich ein Zug pro Richtung.
Müssen Pendler da zu Fuß gehen oder was können sie tun?
Ja, erstmal sagt die Ostdeutsche Eisenbahn ODEC, mehr Zeit einplanen und vor der Fahrt über Fahrplanänderungen oder Alternativrouten schlau machen. Immer wieder klappt es auch, sich über private Mitfahrdienste im Netz zu vernetzen und vor allem fahren Ersatzbusse. Die brauchen nur bekanntlich länger und sind dann ziemlich schnell voll.
Und diese Busse, sind die für alle geeignet?
Ja, nein, leider könnten sie für viele zum Problem werden, denn Fahrräder, Kinderwägen, Rollstühle und so weiter mitnehmen, das geht dann nur sehr eingeschränkt. Und das betrifft alle, die täglich mit dem Rad zur Arbeit fahren oder auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Und gerade jetzt zu Pfingsten könnte das auch für viele Ausflügler ein Thema werden. Da wollen ja viele mit dem Rad aus Berlin ins Umland und sie alle müssen also genau schauen, auf welche Verkehrsmittel sie ausweichen können und mehr Zeit mitbringen.
So viel also zu den Lösungen für die Sperrung der RE1. Aber warum ist die überhaupt geschlossen?
Ein Tochterunternehmen der Bahn erneuert auf der Strecke Gleise und es gibt Arbeiten an der Leit- und Sicherheitstechnik.
Neben dieser RE1 gibt es noch eine Menge anderer, kleinerer und größerer Bahnbaustellen in Brandenburg. Welche davon sind besonders wichtig?
Also eine Baustelle könnte viele betreffen, die in den Urlaub fliegen wollen. Denn ab Freitagabend soll es fast 3 Wochen lang Einschränkungen auf der RE8 geben. Der Strecke, die vom Berlin Hauptbahnhof Zoo in Richtung Flughafen BER fährt. Und auch der Flughafenexpress FEX fährt in den nächsten Tagen abends und nachts unregelmäßig. Und dann gibt's zu allem Übel auch noch Arbeiten an den Hochleitungen. Das könnte in den kommenden 4 Wochen immer wieder Probleme auf verschiedenen Linien bringen. Darunter ist dann die RE2 von Nauen bis Cottbus, RE7 zwischen Berlin und Dessau-Roßlau und Co. Also viele Linien sind da betroffen.
Jede Menge Probleme also im Regionalverkehr. Wie sieht's mit dem Fernverkehr aus?
Ja, auch der ist von den Oberleitungsarbeiten und anderen Sanierungen betroffen. Von morgen an halten keine Fernzüge am Berliner Bahnhof Zoo und dem Ostbahnhof.
RBB24-Reporter Felix Leitmeier. Ausführliche Informationen zu all diesen Bahnbaustellen können Sie nachlesen online auf rbb24.de. Während der Corona-Pandemie 2020 errichtete Berlin an mehreren Stellen provisorische Radwege. Einen solchen Pop-up-Radweg gab es etwa an der Kantstraße in Charlottenburg. Doch über den wird seitdem gestritten. Jetzt hat die Verkehrsverwaltung angeordnet, dass die Fahrspuren dort neu aufgeteilt werden. RBB24-Reporterin Annette Mirsch hat das Problem erkundet.
Kantstraße, Nähe Kreuzung Wilmersdorfer. 3 Spuren in beide Richtungen gibt es hier. Am Bürgersteig der breite Radweg. Dann kommt die Parkspur und außen eine Fahrspur für alle Autos, Lkw und Busse. Das behindert Rettungskräfte massiv, bestätigt Peter Bauer, der an der Kantstraße ein Bilder- und Rahmengeschäft betreibt.
Wir haben es gegenüber gehabt, da kam ein Löschfahrzeug, blieb stehen. Danach standen dann 7, 8 PKWs und die weiteren Rettungsfahrzeuge und Löschfahrzeuge sind nicht mehr an die Einsatzstelle rangekommen, weil sie ja zugestellt waren mit dem plötzlich haltenden Löschfahrzeug. Und sobald hier ein Fahrzeug quer steht, sei es die BSR oder Berlin Recycling oder Alba, ist hier dicker Stau angesagt und auch da kommen keine Rettungskräfte mehr durch.
Nun sollen die Spuren neu geordnet werden. Am Bürgersteig wird geparkt, dann kommt eine gemeinsame Spur für Busse und Radfahrer und außen dann die Autospur. Damit wären 2 Spuren nebeneinander befahrbar. So hat es die Senatsverkehrsverwaltung jetzt angeordnet. Ob das nun besser ist? Die Anlieger sind sich nicht einig, selbst Radfahrer wie diese beiden.
Also da ich ja selbst Anwohner bin und das seit Jahren benutze, mich sicher fühle, das ist das A und O, und auch irgendwie die Radspur breit genug ist, also ich würde das wirklich so lassen.
Das hätten die sich vorher überlegen sollen, bevor sie so viel Geld da reingebuttert haben, ne? Also dass die irgendwie nur Scheiße bauen die ganze Zeit, die das planen, ne? Und das dann irgendwie nicht im Griff haben, das ist eigentlich das Problem. Ne? Ich schaue ganz anderen Sachen besorgt entgegen in dieser Stadt. Radwege ist, glaube ich, das kleinste Problem.
Die Senatsverkehrsverwaltung gibt dem Bezirk nun 14 Tage, um sich zur Neuordnung der Spuren zu äußern. Der Vorschlag des Bezirksamtes, den begrünten Mittelstreifen der Kantstraße so umzubauen, dass Einsatzfahrzeuge dann dort stehen könnten, der sei zu teuer, sagt die Senatsverwaltung. Gleichzeitig sei entscheidend, dass durch den Abriss der A100 und der Westendbrücke durch die Kantstraße nun viel mehr motorisierter Verkehr durchfließen muss.
Also erst pop up und jetzt plopp weg. Annette Mirsch über die Radspur an der Berliner Kantstraße. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören wie immer in der ARD Audiothek.
Infonacht. Nachrichten.
22.30 Uhr mit Emily Seidel. Bundeskanzler Merz hat nach seinem Besuch bei US-Präsident Trump in Washington ein positives Fazit gezogen. Es sei ein ausgesprochen gutes Gespräch gewesen, sagte Merz im ARD-Brennpunkt. Aus Washington Nina Barth.
Das Treffen im Weißen Haus verlief in freundlicher Atmosphäre. Eine befürchtete Konfrontation gab es nicht. Merz kam deutlich seltener zu Wort als Trump, was aber auch daran lag, dass der von US-Journalisten viel zur amerikanischen Innenpolitik gefragt wurde. Merz appellierte an Trump, gemeinsam mit Deutschland und Europa Wege zu suchen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Merz nannte Trump in dem Zusammenhang die Schlüsselfigur. Trump machte keine Zusagen, schloss aber weitere US-Sanktionen gegen Russland nicht aus.
Die NATO baut ihre Fähigkeiten zur Abschreckung und Verteidigung massiv aus. Die Verteidigungsminister des Bündnisses haben in Brüssel ein groß angelegtes Aufrüstungsprogramm beschlossen. Die genauen Vorgaben sind geheim. Im Kern geht es aber darum, dass die einzelnen Armeen ihre Personalstärke erhöhen. Außerdem sind milliardenschwere Investitionen in militärische Ausstattung zu erwarten, insbesondere im Bereich der Luftverteidigung. Die EU-Staaten wollen nun doch die Fluggastrechte einschränken. In Brüssel fassten die Verkehrsminister der Mitgliedstaaten den Beschluss, dass Passagieren erst bei einer Wartezeit ab 4 Stunden eine Entschädigung zugestanden werden soll. Zunächst müssen die Minister aber noch mit dem EU-Parlament über die Neuregelung verhandeln. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Aktuell wird ab einer Wartezeit von 3 Stunden Entschädigung fällig. Deutschland wollte zusammen mit Spanien und einigen anderen Mitgliedstaaten an der geltenden Regelung festhalten, wurde aber schließlich überstimmt. Bis die Mitgliedstaaten die Verhandlungen mit dem EU-Parlament aufnehmen, wird es noch Monate dauern. Noch haben Passagiere bei Verspätungen also ab 3 Stunden Wartezeit je nach Flugstrecke Anspruch auf eine Entschädigung zwischen 250 und 600 Euro.
Die Diäten der Bundestagsabgeordneten werden weiterhin einmal pro Jahr automatisch angehoben. Das hat der Bundestag am Abend gegen die Stimmen der AfD und der Linken beschlossen. Ähnlich wie bei der Rente wird die Vergütung für Abgeordnete jedes Jahr zum 1. Juli analog zur Lohnentwicklung angepasst. Das gilt auch, wenn diese gesunken sein sollten. Jeder neu gewählte Bundestag muss aber darüber abstimmen, ob er dieses Verfahren beibehalten möchte. Und das Wetter in Deutschland. Nachts wechselnd bewölkt und stellenweise Schauer, anfangs Gewitter möglich, minimal 16 bis 7 Grad. Morgen mehr Wolken als Sonne, im Verlauf Schauer, im Südwesten bleibt es öfter trocken, maximal 15 bis 24 Grad. Am Freitag und Sonnabend unbeständiges Schauerwetter, am Sonnabend teils mit Gewittern bei 16 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Vielen Dank, Emily. Und du hast noch eine halbe Stunde und dann wartet der Feierabend auf dich.
Vielen Dank, lieber Peter. Eine schöne ARD-Infonacht noch.
Dankeschön. Und die geht jetzt weiter wie immer mit dem Blick auf die Straßen.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
8 Meldungen haben wir für Sie. Die A2 Oberhausen Richtung Dortmund ist zwischen Gelsenkirchen-Buhr und Herten nach einem Unfall bis 1 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U55. Nochmal A2 Hannover Richtung Berlin. Im Kreuz Wolfsburg-Königslutter sind die Überleitung zur A39 Richtung Wolfsburg und Braunschweig wegen eines Schwertransportes gesperrt. Das Ganze bis ca. 5 Uhr. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Hamminkeln und Rees wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Nochmal A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Ransbach-Baumbach und Montabaur, 5 Kilometer Stau an einer Baustelle. Nochmal A3 Passau Richtung Linz zwischen Pocking und Suben, 4 Kilometer Stau. Auf die A8 München-Salzburg. Die ist zwischen Rosenheim und Rohrdorf wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr früh gesperrt. Umleitung Richtung Salzburg über die U73 und Richtung München über die U24 und U22. Und wenn Sie in Richtung Salzburg unterwegs sind, folgen Sie bitte nicht dem Navi. A9 München Richtung Nürnberg zwischen Langenbruck und Manching, 4 Kilometer Stau. Und die A113 Neukölln-Schönefeld. Die ist in Höhe Schönefeld-Nord nach einem Unfall in beiden Richtungen bis ca. 5 Uhr gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Peter Jagler begrüßt Sie ganz nüchtern zur nächsten halben Stunde. Guten Abend. Der illegale Drogenkonsum in der EU, der nimmt weiter zu. Das ist das Ergebnis des Drogenberichts 2025, den heute die Drogenagentur der Europäischen Union vorstellte. Sorgen macht der Behörde der rasche Wandel auf dem kriminellen Markt und beim Konsum. So seien immer mehr Substanzen aus dem Chemielabor im Umlauf. Einzelheiten von Matthias Reiche.
Eine hohe Verfügbarkeit, dazu immer mehr und immer wirksamere Substanzen. Das ist die Realität, sagt EU-Innenkommissar Magnus Brunner bei der Präsentation des aktuellen Drogenreports. Die am häufigsten konsumierte Droge ist nach wie vor Cannabis, wo eine zunehmende Diversifizierung der auf dem Markt erhältlichen Produkte zu beobachten ist. Und seit Jahren auf dem Vormarsch ist auch Kokain.
Der diesjährige Report zeigt klar auf, dass der weit verbreitete Kokainkonsum in der EU zutiefst besorgniserregend ist. Ich war schockiert, wie stark die Zahl der Sicherstellungen von Kokain zugenommen hat. Auf der einen Seite ist das natürlich eine gute Sache, wenn die beschlagnahmte Menge von Jahr zu Jahr steigt. Aber auf der anderen Seite zeigt dies das Ausmaß dieses Problems, das wir mit Kokain haben.
Gleichzeitig nimmt auch der Konsum synthetischer Drogen deutlich zu. Da geht es beispielsweise um hochwirksame Opioide wie Katinone.
Another important issue is the significant rise in synthetic cathinones.
Seit 2009 sind auf dem europäischen Drogenmarkt 88 dieser neuen synthetischen Opioide aufgetaucht, die nicht selten zu tödlichen Vergiftungen führen. Besorgniserregend sind in diesem Zusammenhang auch Hinweise auf eine erhöhte Produktion solcher Substanzen in Europa, weshalb Experten fürchten, dass diese Nähe zu den Verbrauchermärkten weitere schnelle Veränderungen der Konsumtrends mit sich bringen könnte. Außerdem konstatiert der diesjährige Drogenreport eine deutliche Zunahme des Mischkonsums, wenn zwei oder mehr Substanzen gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander genommen werden. Dadurch würden die Risiken, die mit dem Drogenkonsum einhergingen, noch einmal signifikant steigen. Die EU steht vor neuen und sehr schweren Herausforderungen, konstatiert EU-Innenkommissar Magnus Brunner, denn die zunehmende Drogenkriminalität führe in vielen Städten der EU auch zu immer mehr Gewalt.
Unsere neue europäische Strategie der inneren Sicherheit unter dem Namen Protect EU ist Teil unserer Antwort auf diese neuen Gefahren. Dabei haben wir verschiedene Ansätze. Einer ist, der Spur des Geldes zu folgen. Da wollen wir mit neuem Aufwand und intensiver als bisher das System der Finanzströme angreifen, über das die Milliardengewinne aus dem Drogenhandel laufen.
Wirtschaft.
Wer nach dem Abi studieren will, der muss für einige Studiengänge in Deutschland ja gute Noten auf dem Zeugnis haben, sonst wird er gar nicht erst zugelassen, beziehungsweise braucht zahlreiche Wartesemester. Gerade ein Medizinstudienplatz, den zu bekommen, das ist in Deutschland nicht einfach. Deshalb versuchen es viele deutsche Studienbewerberinnen und Bewerber bei ausländischen Universitäten und manchmal holen sie sich dabei Hilfe von privaten Vermittlungsunternehmen. gegen Honorar. Aber was ist, wenn die Bewerberin oder der Bewerber den vermittelten Platz gar nicht annimmt? Muss er oder sie dann trotzdem zahlen? Darüber hat nun der Bundesgerichtshof entschieden. Am konkreten Fall des Vermittlungsunternehmens StudiMed. Exona Hüseni berichtet.
StudiMed vermittelt den Studienbewerbern einen Studienplatz gegen ein Erfolgshonorar. Der Vermittlungsvertrag beinhalte unterschiedliche Leistungen, erzählt Hendrik Loll, Geschäftsführer von StudiMed.
Da sitzen wir dann mit den angehenden Studierenden und den Eltern zusammen und finden gemeinsam heraus, wo der Wunschstudienort wirklich ist und welcher Weg dorthin der beste ist. Sobald wir das geklärt haben, kümmern wir uns um den gesamten Bewerbungsprozess. Da optimieren wir die ganzen Unterlagen, sorgen dafür, dass alles richtig beglaubigt, nostrifiziert, übersetzt und mit den nötigen Apostillen versehen wird.
StudiMed unterstützt die Bewerber unter anderem auch bei der Vorbereitung auf notwendige Aufnahmetests, bei der Wohnungssuche und Behördengängen vor Ort. Für all diese Leistungen berechnet StudiMed ein Erfolgshonorar, das regelmäßig zwischen 8.000 und 15.000 Euro liegt. Aber wann genau darf ein solches Erfolgshonorar verlangt werden? Um diese Frage ging es am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Der Hintergrund? Ein deutscher Bewerber hatte StudiMed beauftragt, ihm einen Studienplatz zu vermitteln. Ein paar Wochen später nahm er wieder Abstand vom Vermittlungsvertrag, denn er hatte auch auf eigene Faust einen Studienplatz gesucht und bekommen, in der Slowakei. Aber auch StudiMed hatte zwischenzeitlich einen Studienplatz für den Bewerber gefunden, und zwar an der Bosnischen Universität in Mostar. StudiMed teilte dem Bewerber mit, da er eine Zusage für einen Studienplatz erhalten habe, müsse er das Erfolgshonorar in Höhe von 11.000 Euro bezahlen. So sei es in einer Klausel des Vermittlungsvertrags geregelt. Dieses Modell würden die Kunden von StudiMed schätzen, sagt Geschäftsführer Loll.
Denn es bedeutet, dass wir zunächst komplett in Vorleistung für ihn gehen. Der Kunde zahlt also nur und erst dann, wenn er seinen Wunschstudienplatz auch wirklich erhalten hat.
Das finanzielle Risiko, dass ein Bewerber den vermittelten Studienplatz doch nicht annimmt, will StudiMed aber nicht tragen.
Die Entscheidung, ob der Studienplatz angenommen wird oder nicht, liegt dann allein beim Studenten. Das ist vergleichbar mit einer Pizzalieferung. Auch wenn man sie nicht isst, muss man sie trotzdem bezahlen.
Der Pizza-Vergleich und die anderen Argumente von StudiMed haben den BGH nicht überzeugt. Der BGH hat entschieden, die Vertragsklausel ist unwirksam. Sie benachteiligt den Studienbewerber in unangemessener Weise. Der BGH sagt, der Studienbewerber muss die Vermittlungsgebühr nur bezahlen, wenn er den Studienplatz auch tatsächlich annimmt. Die Situation sei vergleichbar mit der eines Immobilienmaklers. Auch da bekomme der Makler nur dann eine Provision, wenn der Hauskauf wirklich zustande komme, so Thomas Koch, Vorsitzender des ersten Zivilsenats.
Mit diesem Grundgedanken des Maklerrechts ist die Verpflichtung zur Zahlung der Erfolgsvergütung bereits mit der Zusage des Studienplatzes durch die Universität unvereinbar. Durch die sich der Bewerber zudem auch zur Annahme des Studienplatzes gedrängt sehen kann, wenn er eine hohe Jahresgebühr zahlen muss.
Mit dem Urteil ist klar, der Studienbewerber muss das Erfolgshonorar nicht an StudiMed zahlen. Das Unternehmen muss seine Vertragsklauseln anpassen. Da viele solcher Vermittlungsagenturen mit ähnlichen Klauseln arbeiten, werden auch sie diese nun ändern müssen.
Wer einen vermittelten Uniplatz nicht annimmt, muss auch nicht bezahlen. So der Bundesgerichtshof. Ein ganz besonderer Tag ist es heute bei uns, denn wir nehmen Sie quasi mit hinter die Kulissen. Wir zeigen Ihnen, wie wir arbeiten, wie Nachrichten entstehen, wie gewichtet wird, wie Beiträge von uns erstellt werden. Die ARD-Infonacht, die senden wir zwar aus Hamburg, aber ganz viele Beiträge werden natürlich bei Ihnen vor Ort produziert. Egal ob in Süddeutschland, im Taunus, in der Sächsischen Schweiz oder in NRW. Oder auch in unseren Studios weltweit. Und da schauen wir jetzt mal genauer hin. Wie arbeitet man dort? Konkret, wie arbeitet unsere Kollegin Antje Diekans in Afrika, in Nairobi, in Kenia?
Es gibt ein Sprichwort in Ostafrika, das viele auch aus dem König der Löwen kennen. Hakuna Matata. Alles kein Problem. Das ist manchmal eine Art Mantra, das wir uns im Studio Nairobi immer wieder vorsagen müssen. Denn hier klappt selten etwas wie geplant. Flüge fallen aus, Visaprozesse ziehen sich über Ewigkeiten oder wir dürfen nicht einreisen, weil kritische Berichterstattung befürchtet wird. Und Interviewpartner sagen aus Angst ab. Damit setzen wir uns jeden Tag auseinander. Spaß macht die Arbeit auf dem Kontinent trotzdem immer wieder. Das Studio Nairobi berichtet aus mehr als 30 Ländern Afrikas und der Blick auf dieses große Gebiet ist viel differenzierter geworden. Es geht nicht mehr nur vor allem um Krisen und Katastrophen, sondern um Kultur, Sport, junge Menschen, die den Fortschritt vorantreiben. Afrika ist im Aufbruch. Das versuchen wir immer wieder aufs Neue mit unseren Beiträgen, Reportagen und in Gesprächen zu zeigen.
Das Berichtsgebiet des ARD-Studios in Singapur ist riesengroß. 13 Länder, von Myanmar über Indonesien bis nach Australien und Neuseeland. 7 unterschiedliche Zeitzonen. Wenn wir in Singapur unsere Morgenkonferenz machen, ist es in Deutschland noch mitten in der Nacht. Wenn wir dann für die Tagesschau oder die Tagesthemen arbeiten, beginnt bei uns in Singapur bereits der frühe Morgen. Wir reisen sehr viel und haben es mit völlig unterschiedlichen Kulturen und Sprachen zu tun. In jedem Land unseres Berichtsgebietes arbeiten wir deshalb mit lokalen Journalisten zusammen, die uns beim Übersetzen und Recherchieren unterstützen. Eine große Herausforderung: die Pressefreiheit wird wenig geschätzt in fast allen Ländern Südostasiens, in Vietnam, Kambodscha, Laos zum Beispiel. Da müssen wir und unsere Mitarbeiter vorsichtig sein. Nachrichten über Erdbeben, Waldbrände und Vulkanausbrüche gehören bei uns genauso dazu wie Reportagen über technologische Entwicklungen, über die wirtschaftliche Dynamik in der Region und die Auswirkungen auf Deutschland und Europa. Es ist diese riesige Vielfalt hier, die uns und unser kleines Team in Singapur motiviert. Aus dem ARD-Studio in Singapur, Christiane Justus.
Und davor haben wir ein bisschen Hakuna Matata-Feeling bekommen von Antje Diekans aus dem Studio Nairobi. Heute ist Donnerstag, 5. Juni 2025. Es ist jetzt 4:15 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vis-à-vis.
Dreimal in jeder Stunde hören Sie tagsüber Nachrichten im RBB 24 Inforadio. Abends nach 18 Uhr noch zweimal. Das sind in der Summe ganz schön viele Nachrichtensendungen am Tag. Aber wie entstehen die? Nach welchen Kriterien entscheiden wir, was wir wie melden? Darüber hat Silvia Tieks mit unserem Nachrichtenredakteur Tilman Büttenwender gesprochen. Denn heute ist Nachrichtentag in der ARD.
Unser Frühteam für unsere Live-Sendung ab 6 startet da 2 Stunden früher. Die kommen ja um 4. Die Nachrichtenredakteure auch. Was machen die als erstes?
Na, die Welt bleibt ja nicht stehen. Auch in der Nacht wurden Nachrichten geschrieben. Die werden uns zum Teil übergeben, wenn sie noch zu gebrauchen sind oder wenn es Vorausmeldungen sind. Auf die setzen wir auf. Dann gucken wir durch die Agenturen, auch Agenturen laufen die ganze Nacht durch, ist ja logisch, und suchen die für uns relevanten Themen raus, verabreden, welche wir davon machen wollen und wie, und dann geht's ans Schnitzen.
Machen das nur die Nachrichtenredakteure, die morgens schon da sind, oder bespricht man sich in der größeren Gruppe?
Man bespricht sich eigentlich mit dem gesamten Frühteam. Also es kommen ja auch Programmelemente, Interviews, die geplant sind und solche Dinge. Die werden alle mit einbezogen in die Entscheidungen, was wir dann am Ende an Portfolio vorbereiten.
Früher gab es die sogenannten Nachrichtenticker. Manchmal wird das noch benutzt, dieses Wort. Wir haben das noch gelernt an diesen ratternden Maschinen, wo die Papierrollen endlos schienen und man dann die Meldungen einzeln abriss. Das gibt es schon lange, lange, lange nicht mehr. Wie sieht das so heute aus? Ich muss mir das visuell vorstellen. Was läuft da ein an Meldungen von Agenturen?
Also der Ticker ist zum Glück leise geworden, ja. Sondern das kommt alles auf dem Bildschirm an, wie du gerade schon gesagt hast. Das sind pro Minute 1 bis 2 Meldungen. Das sind kleine Erklärstücke oder Nachrichten, die von Reportern aus der ganzen Welt zusammengetragen werden. Die verkaufen es an ihre Agenturen und diese Agenturen wiederum haben wir abonniert. Und so kommt das dann bei uns im Computer an. Wir nehmen dann, wenn wir ein Thema interessant finden, 1 bis 2 Meldungen von am besten unterschiedlichen Agenturen, packen die Texte zusammen und schreiben daraus dann eine eigenständige Nachrichtenmeldung.
Die Agenturen, die wir beziehen, das sind die Klassiker, kennt auch der ein oder andere vielleicht, also Deutsche Presseagentur, dpa, Reuters, was haben wir noch?
AFP, also Agence France-Presse heißt das genau. Dann. Also das sind die Franzosen. Eigentlich alle möglichen großen, die amerikanischen Agenturen wie AP, also Associated Press, Reuters aus Großbritannien. Wir haben den großen Luxus, dass wir wirklich alle Agenturen haben. Katholische Nachrichtenagentur, Sportinformationsdienst, alles.
Dazu kommt ja noch, sagen wir mal, große Nachrichtendienste wie BBC, die inzwischen auch schon lange Eilmeldungen auf Smartphone oder auch eben im Internet liefern. Das sind ja auch Quellen für uns.
Das sind auch Quellen für uns, aber eher nachrangig. Also wir sind ja selber auch ein Medium und dementsprechend gucken wir nicht so sehr darauf, was die lieben Kollegen in den anderen Medien gemacht haben, sondern schauen lieber auf unsere Korrespondenten, auf unsere Reporter, auf unsere Agenturen.
Das sind dann auch unsere eigenen RBB-Kollegen. Wir haben ja auch eine eigene Nachrichtenagentur im RBB oder eine Verteilstation, wenn man so will. Da fließt also auch Information noch rein, die dann bei euch am Nachrichtentisch landet.
Genau. Also unsere Reporter sind ja unterwegs und wenn die interessante Geschichten mit Nachrichtenwert finden, kommt es ins CNC, das ist unsere zentrale regionale Nachrichtenredaktion und aus der bekommen wir dann schon so häppchenweise vorgefertigte Meldungen, die wir dann nur noch ein bisschen konfektionieren müssen und das ist natürlich mit die schönste Nachrichtenquelle unserer eigenen selbstgeschöpften Geschichten.
Genau, unser crossmediales News Center, da steckt ja auch schon wieder das Wort News, also Nachrichten drin. Wir können uns ja mal, damit das noch plastischer wird, uns den Tag vornehmen. Wir zeichnen das auf am Mittwoch, am 4. Juni und wir haben aufgemacht, das ist die Top-Meldung in unserer Nachrichtensendung mit dem Investitionsplan der Bundesregierung. Warum habt ihr das ausgewählt als Aufmachermeldung?
Als Aufmachermeldung hauptsächlich aus dem Grunde, dass der Nachrichtentag bzw. die Lage, also der Morgen, der war recht nachrichtenarm. Nun ist Nachrichten machen am Ende reines Handwerk. Also wir haben Kriterien, nach denen wir Dinge bewerten. Also Aktualität, Gesprächswert, Hörernähe, Nutzwert, aktuelle Entwicklung, all solche Dinge. Und da war das einfach noch das stärkste Thema. Die Wirtschaft liegt am Boden, die alte Regierung, die Ampel, ist an der Wirtschaftspolitik zerbrochen und jetzt setzt die neue Regierung Impulse und somit war das das stärkste Thema. Wir hatten dazu auch noch ein Interview, um nochmal klarzumachen, das ist eine gesamte Teamentscheidung und dann fiel die Entscheidung auf dieses Thema.
Genau, wir haben den Geschäftsführer der Unternehmensverbände, glaube ich, Berlin-Brandenburg interviewt dazu. Da wussten wir also, da kommt noch was an Neuigkeit zu dieser Meldung hinzu. Wie bewerten die Unternehmer in Berlin und Brandenburg das? Konnte man also abschätzen. Da kriegt diese Meldung, diese bloße Ankündigung, dass das Kabinett das machen wird, nochmal Futter sozusagen. Das ist für uns auch ein Kriterium. Oh, das könnte interessant werden.
Na, das ist nicht unbedingt ein Kriterium, aber es ist vielmehr so eine klassische Vorgehensweise. Also, dass wir begleiten Entwicklung ja sehr nah mit unseren Nachrichten. Und das ist gerade bei unserer hohen Schlagzahl von 3 Sendungen pro Stunde manchmal sehr, sehr schön zu beobachten, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, weil wir dann halt so nah dran sind. Erst die Ankündigung, dann die Äußerung eines Politikers oder eines Sachverständigen und dann dessen Weiterdreh.
Sie hören das RBB 24 Inforadio, das Vis-à-vis in unserem Programm heute mit Tilman Büttenbender. Es ist nämlich Nachrichtentag in der ARD und aus diesem Anlass wollen wir Ihnen, unserem Publikum, unseren Usern erklären, wie wir Nachrichten machen. Wie kommen wir eigentlich zu unseren Sendungen und wie gestalten wir die? Ich habe mir nochmal angeguckt, was wir sonst für Meldungen dann drin hatten. Das war nochmal eine Meldung zu den Zurückweisungen an der Grenze nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts. Wie geht das politisch weiter? Gab es offenbar neue Äußerungen? Dann hatten wir was zu einer europäischen Antwort auf US-Zölle, Nahostmeldung. Dann sind wir in die Region gegangen. Es gibt da, glaube ich, Probleme mit dem Flughafenexpress zum BR.
Genau, mehr so eine Servicemeldung in diesem Fall.
Ja, genau. Auch ein Kriterium für uns. Du hast es ja eben auch erwähnt, Nutzwert. Das sollten die Leute wissen. Das ist wichtig. Und der Klassiker mit Sport, die Nachrichtensendung beendet. Die Fußballerinnen.
Wobei das immer lustig ist, weil wir nehmen ja gerne eine bunte Meldung hinten raus oder den Sport hinten raus. Wir wissen aber gar nicht, ob die Menschen draußen mitbekommen, dass das jetzt die letzte Meldung ist.
Nein, ist aber ein schönes Beispiel dafür, wie eine Nachrichtensendung gebaut werden kann bei, sagen wir mal, überragenden Sportereignissen. Das muss ja nicht Fußball sein. Machen wir auch damit schon mal auf.
Absolut, ja. Mit einer Goldmedaille machen wir gerne mal auf.
Genau, ja. Oder wenn wirklich ein großes Turnier, ein internationales Turnier, die Deutschen weitergekommen sind, das kennt unser Publikum, glaube ich, auch. Also das muss nicht die letzte Meldung sein, ist es aber gern in der Tat. Genau. So, jetzt wird es ein bisschen gemütlich. nicht. Das Schlimmste ist vorbei, könnte man vielleicht sagen, weil die oft als schlimm wahrgenommenen und auch schlimmen Meldungen, Krieg, Tod, Zerstörung, Verwüstung, Katastrophe, die kommen in der Regel vorne. Das ist, glaube ich, seit Jahrzehnten so. Weichen wir auch nicht von ab, oder?
Na, das Gemeine ist, die erregen halt die meiste Aufmerksamkeit, die haben den höchsten Gesprächswert, die erregen die meiste Betroffenheit.
Wie ist das in unserer Nachrichtenredaktion? Wie diskutieren wir das? Weil wir ja seit Jahren gerade bei diesem Thema merken, es zieht alle runter, auch uns, die wir eigentlich gewohnt sind, damit umzugehen. Das ist unser Geschäft nun mal, Nachrichten im Inforadio, okay, weil sich daraus alles ableitet. Aber Ukraine-Krieg, Nahostkrieg, vorher die Pandemie, die schlechte Wirtschaft, man kann das endlos fortsetzen. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ich höre gar keine Nachrichten mehr, ich ertrage es nicht mehr.
Wir versuchen natürlich, sobald es geht, sogenannte Constructive News beziehungsweise auch positive Nachrichten so hoch zu hängen wie möglich. Gestern ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Der Impuls der Bundesregierung, jetzt wirtschaftlich Dinge ändern zu wollen, ist im Prinzip eine gute Sache. Also allein das Signal, wir haben es verstanden, wir werden jetzt hier versuchen, die Wirtschaft wieder in den Start zu kriegen, das ist mal eine gute Nachricht und damit gehen wir dann natürlich auch gerne nach vorne.
Da wird's allerdings auch interessant. Wie blickt man auf Nachrichten und wie meldet man die? Denn der Finanzminister nennt ja diese Steuererleichterung, die die schwarz-rote Regierung nun aufsetzen möchte, Investitionsbooster. Die haben das belabelt. Und wir kennen das von der Ampelregierung. Da gab's die Bazooka und was es alles gibt. Kann man sagen, das können die ja machen. Die können ja ihre Dinge benennen, wie sie wollen. Wie gehen wir mit solchen Labels um? Da macht sich die ganze Diskussion dahinter auf. Die einen nennen es Propaganda, die anderen nennen es Verkaufe und in der Mitte nennt man das dann Framing aus dem Englischen, dass schon Dinge mit einem Rahmen vorgegeben werden, den das Publikum gefälligst übernehmen möge. Das ist für uns nicht mal ganz einfach, oder?
Nee, versuchen wir auch, soweit es geht, zu verhindern. Also gerade den Investitionsbooster, den hast du bei unserer Nachrichtenmeldung nicht einmal gefunden. Oder beziehungsweise genau einmal, das hat der Korrespondent genommen. Und der hat das aber dann auch gleich ironisch überspitzt. Das ist aber eine Sache, die kann der Korrespondent machen oder ein Reporter. Die Nachricht an sich, das reine Werk, tut das nicht. Sondern das bleibt so neutral wie eben möglich. Es wird einfach nur dargestellt, was ist. Und dabei natürlich am besten kein Framing benutzt, sondern es werden Steuererleichterungen für Unternehmen beschlossen. Das ist faktisch, was da auf dem Papier steht. Und alles, wie das gelabelt wird, das darf dann die Regierung gerne selber probieren, durchzudringen damit zu den Hörern. Wir helfen ihnen da nicht.
Letzte Frage, KI. Künstliche Intelligenz. Noch schreibt die KI bei uns nicht die Meldungen.
Nein, und das wird sie auf absehbare Zeit auch nicht tun. Sondern wenn, dann wird sie sich, so sehe ich das oder das erwarte ich, an diesen handwerklichen Sachen abarbeiten. Also jetzt rein die Textformulierung oder die Gestaltung innerhalb der Meldung. Liedsatz, Folgesatz, Quelle, Hintergrund. Das kann sie von mir aus alles machen. Aber am Ende wird immer ein Mensch drüber gucken müssen, um die Quellen zu checken, um Formulierungen zu checken, um Zusammenhänge zu checken, die da vielleicht entstanden sind, die so nicht gegeben sind und so weiter und so fort. Also es ist viel zu komplex, um es der KI ganz zu überlassen. Auf absehbare Zeit wird da immer wieder ein Mensch drüber gucken müssen.
Und im Moment machen überhaupt Menschen bei uns die Nachrichten. Und einer davon ist Tilman Büttenbender. Danke fürs Gespräch.
Immer gern.
Redakteurin Silke Tieks war das im Gespräch mit Tilman Büttenbender aus unserer Nachrichtenredaktion.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mit Corinne Olowski. Seit mittlerweile 70 Jahren zeichnet die World Press Photo Foundation das Pressefoto des Jahres aus. Ausgewählt aus zehntausenden Einsendungen zählt die Auszeichnung zu den renommiertesten Preisen für Pressefotografie. Die Siegerfotos werden in der Ausstellung World Press Photo im Berliner Willy-Brandt-Haus gezeigt. Unsere Kulturreporterin Barbara Wiegand hat sie gesehen.
Warme Lichtstrahlen fallen in das Gesicht eines Jungen, der am Betrachter vorbei nach schräg unten schaut. Groß wirkt sein Kopf über dem schmächtigen Oberkörper. Mit zwei Stümpfen anstelle seiner Arme. Die hat der 9 Jahre alte Mahmoud bei einem Luftangriff in Gaza verloren. Aus knapp 60.000 Einsendungen wurde dieses Foto der Palästinenserin Sama Abu Elouf zum Pressefoto des Jahres gewählt.
Das Spannende an diesem Foto ist, dass es die Folgen des Krieges vor Augen führt. Vor allem das Leben von Kindern, die am meisten betroffen sind von solchen Konflikten. Das war ein wichtiger Aspekt für die Jury. Wir schauen erst in das Gesicht des Jungen und dann erst sehen wir, dass etwas fehlt.
Sagt Kurator Rafael Diaz e Silva. Fast ikonengleich steht das Foto dafür, was diesen Wettbewerbsjahrgang am meisten prägt, der Krieg und seine Folgen, für die Menschen und ihre Welt. Es ist die Waffengewalt, aber auch die Klimakrise, die Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt hier dokumentieren. Flut- und Dürrekatastrophen, die auf den Bildern manchmal täuschend harmlos daherkommen. If you see this image, you
see a man. Wenn Sie sich das Foto anschauen, sehen Sie diesen Mann dort stehen. Den Sand unter sich, den blauen Himmel über sich. Mit Shorts, Strohhut und Taschen in der Hand sieht er aus, als würde er gerade zum Strand gehen. Aber dann lesen Sie die Bildbeschreibung und realisieren, es ist der Amazonas, der größte Fluss der Welt, dessen von einer großen Dürre ausgetrocknetes Bett wie eine Wüste aussieht.
Inmitten aller Traurigkeit gibt es aber auch Fotos, die Hoffnung machen. Bilder von Protest, lautstark oder still. In Georgien, in Afghanistan, wo Frauen trotz des Verbots der Taliban heimlich zur Schule gehen. Es ist eines der Fotos in dieser Ausstellung, das sich still und eindringlich von den ansonsten allgegenwärtigen medialen Bilderfluten abhebt.
Die World Press Fotoausstellung mit den berührendsten Bildern aus aller Welt ist noch bis zum 29. Juni im Berliner Willy-Brandt-Haus zu sehen. Und das war die RBB 24 Inforadio Kultur.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. Nach seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus in Washington hat Bundeskanzler Merz ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament gelegt für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche. Außerdem habe US-Präsident Trump seine Einladung nach Deutschland angenommen. Bei dem Treffen im Oval Office ging es auch um den Krieg in der Ukraine. Merz bezeichnete Trump dabei als Schlüsselfigur. Die Grünen haben Bundesinnenminister Dobrindt aufgefordert, keine Asylsuchenden mehr an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte die Zurückweisung in drei Fällen für rechtswidrig erklärt. Grünen-Fraktionschefin Hassemann warf Dobrindt vor, das Urteil zu bagatellisieren. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagte, er erwarte, dass die Regierung rechtssicher handelt.
Ich erwarte, dass der Bundesinnenminister alles tut dafür, dass die irreguläre Migration begrenzt wird. Das war auch das Ziel schon der alten Bundesregierung. Dass er das aber auf einem rechtssicheren Fundament tun muss, das liegt auf der Hand.
In Brandenburg hat es in diesem Jahr schon 125 Waldbrände gegeben. Laut Umweltministerium sind dabei zwischen März und Mai mehr als 27 Hektar Wald zerstört worden. Der Frühling 2025 sei in Brandenburg so trocken gewesen wie seit Jahrzehnten nicht, so das Ministerium weiter. Zwischen März und Mai sei nur die Hälfte der durchschnittlichen Regenmenge gefallen. Nach dem Abriss der Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide wird die gesperrte Kreuzung ab morgen schrittweise für den Verkehr wieder freigegeben. Das hat die Verkehrsverwaltung mitgeteilt. Sabine Müller, RBB 24 Landespolitik.
Ab etwa 14 Uhr am Freitag ist die Verbindung zwischen Treskow-Allee und Edisonstraße jeweils einspurig für Autos offen. Ab Samstagmittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Die Baustelle soll spätestens bis Ende Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, ist noch offen. Erste Pläne zur Zukunft der Kreuzung werden im Herbst erwartet.
In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin die Tabellenspitze erfolgreich zurückerobert. Sie bezwangen den VfL Gummersbach zu Hause souverän mit 45-35. Europameister Spanien hat in der Nations League das Halbfinale am Abend in Stuttgart gegen Frankreich nach einer beeindruckenden Leistung mit 5-4 gewonnen. Damit trifft Spanien am Sonntag im Endspiel.